Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Auch heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast, der sich insbesondere mit dem Thema beschäftigt, warum Hunde uns, glaube ich, auf eine Art und Weise immer wieder sehr faszinieren und auch wirklich verwundern, was sie so alles zu leisten vermögen. Denn die Nase und das, was Hunde damit so anstellen können, das ist etwas, was uns ja noch so ein bisschen schwierig ist vorzustellen, was damit alles möglich ist. Aber Gott sei Dank gibt es ja Menschen, die sich stetig daran geben, hier immer mehr zu erfahren und uns das Ganze weiter zu beleuchten. Denn er ist selbstständiger Biologe, Hundetrainer, also er ist wirklich in der Praxis unterwegs, ist nämlich selber auch Rettungshundeführer, Ausbilder für Artenschutzspürhunde. Was haben wir noch alles? Ganz, ganz viel hier auf meiner Liste. Und ich bin ganz dankbar, dass er heute sich ein wenig Zeit nehmen konnte, mit mir hier die Podcast-Folge für euch zu machen. Herzlich willkommen, Dr. Leopold Slotter-Bachmeier.
Hallo, guten Morgen.
Ja, da haben wir schon so ein bisschen im Anfang das Thema direkt mit genannt. Es geht einfach überall in allem Möglichen, was Sie so tun, immer rund um die Nase des Hundes. Sowohl in der Forschung und in dem, es aufzudecken, als auch in der Anwendung. Sie sind da ja sehr, sehr vielseitig unterwegs. Mögen Sie so ein bisschen was erzählen, was so mit zur täglichen Arbeit gehört? Kann man da überhaupt bei so vielen Dingen überhaupt sagen, das ist immer gleich wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, das ist aber der Zeitpunkt, wo mir manche Dinge fast peinlich sind, weil ich so viel gemacht habe und dann kommt es so gewaltig auf den Zuhörer zu und man weiß gar nicht, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Letztendlich ist die Quintessenz daraus die Faszination für das, was Hunde schaffen können, für das, was uns Hunde bieten, nämlich andererseits diese Nasenleistung, die uns wahrscheinlich zusammengebracht hat, den Hund und den Mensch, und natürlich andererseits auch den Partner, mit dem man sich wohlfühlt und mit dem man super zusammenarbeiten kann. Also wenn man so möchte, eine Win-Win-Situation, wo wir beide was davon haben, mein Hund und ich. In erster Linie geht es bei mir darum, Hunde auszubilden, um Gerüche zu erkennen, Gerüche zu suchen, Gerüche zu finden, Gerüche anzuzeigen. Und das ist eine ganz breite Palette von Menschen, was, so wie ich es im Moment erlebe, ja für einen Hund die einfachste Sache der Welt ist. Ich sage, der Mensch ist eine Geruchsmaschine und das, was an der Geruch verbreitet, ist für den Hund ganz, ganz leicht zu finden. Und wir arbeiten uns mehr und mehr fort und die Ziele und die Organismen, die wir suchen. Und das ist sozusagen die spannende Geschichte, die sich mir im Moment eröffnet. Die Organismen, die wir suchen, wird immer kleiner. Und wir sind in der Zwischenzeit bei Viren und Bakterien, die wir versuchen zu identifizieren. Und das, was mich im Moment beschäftigt, ist also sozusagen die biologischen Gerüche, die von ihrer Struktur her ganz anders sind wie ein Sprengstoff oder ein Suchtmittel, die aus einzelnen kleinen Molekülen bestehen, die sozusagen für den Hund relativ einfach sind, wo wir, wenn man so will, eine Trillerpfeife pfeift, um damit Musik zu machen. Aber wir sind beim Orchester, wir sind beim Klavierspielen, wir sind bei viel, viel komplizierteren Mustern, Tönen, die wir versuchen, den Hunden A beizubringen und B auch zu finden. Und diese Faszination alleine ist das, was mir sozusagen meine Arbeit nicht mehr als Arbeit vorkommen lässt, sondern was einfach etwas ist, was mich interessiert. Und wenn mir was interessiert, dann möchte ich das wissen, ohne auf Geld zu schauen, ohne auf Zeit zu schauen, ohne auf mich zu schauen, ohne auf meinen Hund zu schauen. Also wir nützen niemanden aus, aber diese Faszination treibt mich einfach an, mehr Erfahrungen zu sammeln und mehr Wissen zu generieren, um letztendlich zu verstehen, wie wir unsere Hunde optimal, perfekt einsetzen können.
Direkt schon ganz viel vorweggenommen und wahnsinnig spannend. Und eigentlich sind wir da auch schon direkt mittendrin. Die Hundenase ist ja für, also ich glaube, für, ja, weiß man aktuell schon so wahnsinnig viel. Es ist ja so schwierig. Man kann sich das halt nur vorstellen und versuchen irgendwie darzustellen, wie Hundegeruch wahrnehmen und was dann dabei passiert im Hund. Also das ist ja immer so der Zusammenhang, der da besonders interessiert. Und was jetzt gerade schon ein total spannendes Bild war, dass es für uns total logisch ist, dass, oder ich würde behaupten, das ist ja auch schon der Sinn und Zweck, den wir jetzt bewusst auch schon sehr viel länger nutzen am Hund. Also gerade viel das Wort Sprengstoffspürhund oder eben Suchtmittel. Also Hunde, die wirklich einen isolierten Geruch, der jetzt nicht so in der Flora, Fauna und in der Umwelt permanent zugegen ist, anzuzeigen. Das ist das eine. Und dann aber Gerüche zu identifizieren, die immer wieder auch um den Hund herum sein können, aber nicht immer von Interesse sind. Also anzeigepflichtig, sage ich jetzt mal so. Und wie man das eben dem Hund beibringt, dass es mal wichtig ist oder wann ist es wichtig und wann sollte ich es anzeigen als Hund? Das ist jetzt, glaube ich, dann so dieser Bezug gerade zu Artenspürhunden, wo es ja einfach auch nochmal dann ganz, oh Gott, wir hatten schon mal eine Folge über Borkenkäfer-Spürhunde, wie was da so in der Ausbildung passiert und was die so tun müssen. Und da gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl an verschiedenen, eigentlich, also für mich fühlt sich das immer so an, als könnte man im Grunde dem Hund fast jeden Geruch beibringen, anzuzeigen. Man muss nur wissen oder überlegen, wie mache ich denn das? Und wo ist da der große Unterschied, dass man eben sagt, okay, es gibt diese, ich nenne es jetzt mal so ganz dumm und salopp vielleicht, synthetische Stoffe, die irgendwie angezeigt werden sollen und dann eben Dinge, die eigentlich überall in der Umwelt vorkommen könnten, wo der Hund sich ja auch viel und gerne bewegt, so da draußen.
Borkenkäfer sind ja ein klassisches Beispiel, weil viele die Borkenkäferspürhundeausbildung machen, beziehungsweise die das Training machen, dann fragen, ob sie nachher nicht mehr im Fichtenwald spazieren gehen dürfen, beziehungsweise auch Bedenken haben, dass die Hunde im Fichtenwald spazieren gehen und dann nur mehr von einem Baum zum anderen springen, weil dort der Borkenkäfer drinnen ist. Und das bringt uns ja eigentlich von der Nase ganz, ganz weit weg, weil wir sind ja dann in der Erwartung, wir sind im Kontext, wir sind in der Motivation. Und ich sage, also das, was wir den Hunden, was die Borkenkäfer betrifft oder andere Dinge betrifft, mit der Nase lernen, ist ja für die eine Pillepalle. Also das ist für die geruchlich gar nicht kompliziert. Also Borkenkäfer zu finden ist für den Hund jetzt nicht die einfachste Sache der Welt, aber gehört mit zu den einfachsten Sachen der Welt, wenn wir überlegen, dass Hunde ja, wenn sie trailen, Individuen, einzelne Menschen in großen Menschenmengen herauskennen. Und da sind wir dann sozusagen schon einmal vom geruchlichen, von der geruchlichen Belastung, von der geruchlichen Leistung in einer ganz anderen Liga. Der Kontext ist für Hunde extrem wichtig. Deshalb im Training immer wieder, es gibt eine Arbeitsbekleidung, die dem Hund hilft, zu erkennen, bin ich in der Arbeit oder bin ich in der Freizeit. Es gibt ein Startritual, das dem Hund erkennen lässt, an dieser Stelle wird jetzt gearbeitet oder an dieser Stelle gehen wir spazieren. Nachdem Hunde ja Muster sehr gerne haben und mit Mustern extrem gut umgehen können, können wir uns diese Muster im Sinne von Verhalten, im Sinne von Abläufen zunutze machen, mit diesem Hund, um dem Hund zu zeigen, okay, hier möchte ich das und das von dir haben. Und in der Suchhundearbeit müssen wir eigentlich mehr Motivationskünstler sein als Hundetrainer oder jemand, der weiß, wie Gerüche funktionieren. Wir möchten ja, dass unsere Hunde über längere Zeit, so ist deren Physiologie, deren Körper erlaubt, einfach konzentriert arbeiten und konzentriert suchen. Und in der Suche möchte ich einen Hund haben, der aktiv sucht und der nicht durchs Gelände geht und wenn ihm der Geruch zufällig unterkommt, dann sagt, ah, das kenne ich und da gehe ich hin und da zeige ich an. Sondern ich möchte, dass ein Hund durchs Gelände läuft und sagt, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es. Jetzt vielleicht nicht in der Hektik, aber in der Intensität. Und Es passiert mir auch immer wieder, und das ist für mich sozusagen ein Zeichen und zum Teil auch ein Ausbildungsschritt, dass die Hunde ohne diese Unterstützung, ohne diese Hilfe, das heißt ohne die Arbeitsbekleidung, ohne das Signal, ohne das Ritual beginnen anzuzeigen. Und das nehme ich sehr gerne, um den Hund zu sagen, gut gemacht, du weißt, um was es geht, du möchtest das machen. Auch im Spaziergang, ohne es dann auch wirklich so intensiv zu belohnen, wie ich das in der Arbeit mache. Das zeigt mir ja letztendlich, der Hund kann seine Arbeit, der Hund hat Spaß an seiner Arbeit, und das ist ja das Wesentliche an der Spürhundearbeit. Der Hund muss das wollen. Wir können sie zwar im Training dazu zwingen, unter Anführungszeichen, oder auffordern, aber in der eigentlichen Arbeit, im Einsatz, wenn der Hund zu mir sagt, du, ich finde jetzt gerade nichts, ich kann ihm nicht einmal das Gegenteil beweisen. Und er muss das finden wollen. In der Arbeit muss er dann, das heißt, wann das Ritual erfolgt ist, wenn die Kleidung drauf ist, wenn das Signal erfolgt, dann muss er. Und dann, jetzt bin ich nicht sauer, aber zumindest nehme ich es ihm übel, wenn er gezielt an etwas vorbeiläuft. Wobei, es macht keinen Sinn, es ihm übel zu nehmen, sondern daraus zu lernen, zurück ins Training zu gehen und so viel Motivation aufzubauen, dass der Hund wieder beginnt, von sich aus zu arbeiten und von sich aus zu suchen. Von da ist diese Unterscheidung sozusagen Alltag, und diese Gerüche sind sozusagen in unserem Alltag permanent vorhanden, nicht eine Frage der Nase und nicht eine Frage des Trainings, sondern eine Frage des Kontexts. Und es wird im Training auch Schritte geben, wo ich den Hund aus dem Auto nehme, ohne etwas zu sagen, mit ihm in eine Situation hineingehe, um zu sehen, ob er mir einen Geruch anzeigt. Damit erkenne ich, ob die Motivation passt. Und wenn ich sehe und wenn ich das möchte, und der Hund zeigt mir nicht an, weil was anders interessanter ist, dort einmal ein Fleck, wo ein anderer Rüde hinmarkiert hat, und dort eine Hündin und dort ein anderes Stück, wo ich schnuppern kann, dann sehe ich, dass die Motivation nicht passt und muss mein Training entsprechend anpassen. Und das ist sozusagen das Wesentliche auch in der Spielhundearbeit. Motivation ist extrem wichtig, ist die Basis. Und Motivation, ich verstehe Motivation auch immer als ein Sparbuch. Also im Training zahle ich auf dieses Sparbuch, auf dieses Konto ein, und im Einsatz hebe ich ab. Das Problem ist, ich habe keinen Überziehungsrahmen. Das heißt, wenn dieses Sparbuch leer ist, dann wird der Hund nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich muss wieder zurückgehen ins Training, ich muss wieder zurückgehen in einfache, lustige, spaßige, tolle Situationen. Situationen, um dem Hund Motivation zu vermitteln, Motivation mitzugeben, weil wir dann in weiterer Folge natürlich auch Dinge suchen, wo wir nicht wissen, ob das stimmt, was der Hund uns anzeigt, beziehungsweise der Hund uns Dinge anzeigt, die zwar richtig sind, aber in Kombination mit einem anderen Geruch vorkommen. Und es kann durchaus sein, dass der Hund dadurch lernt, diesen gepaarten Geruch auch anzuzeigen. Also das klassische Beispiel ist, dass Füchse über Luchskot drüber markieren. Das heißt, der Hund zeigt den Luchs an und zeigt aber gleichzeitig auch den Fuchs an. Wird er da belohnt, lernt er, Fuchs in Kombination mit Luchs ist okay. Also probiere ich auch Fuchs anzuzeigen. Jetzt brauche ich keinen Hund, der mir Fuchskot anzeigt, weil den finde ich so auch. Und es ist mir, ich habe damit nichts gewonnen. Also muss ich zurückgehen ins Training. Andererseits den Fuchskot sozusagen oder den Fuchsgeruch löschen, damit rein nur mehr der Luchs da ist. Auf der anderen Seite kann ich auch in der Realität nicht immer belohnen. Da muss ich wirklich tausendprozentig sicher sein. Und auch dann sollte der Hund weiterarbeiten. Das heißt, die Belohnung kommt nicht immer. Sie kommt aber immer zum Schluss. Also das ist dann eine Frage des Managements. Wenn ich in einen Einsatz gehe, das Erste, was ich mache, überlege ich mir, wo komme ich zurück? Dort lege ich etwas aus, wo ich hundertprozentig sicher weiß, dass es passt. Und wenn wir dann sozusagen über diese Strecke zurückkommen, kurz vorm Auto, kommt der Hund nochmal zum Erfolg, da kann ihn dann total intensiv belohnen. Und damit ist auch dieser Kontext, wo Einsatz langweilig, nichts zu finden, keine Belohnung auch weg, sondern er kommt auch im Kontext Einsatz zum Erfolg. Also von daher ist es extrem viel Management in Sachen Verhalten, in Sachen Erwartung, in Sachen Motivation, und geht, wie gesagt, ganz, ganz weit über reine Geruchserkennung und Nase und diese Sachen hinaus.
Ganz spannend, ein Punkt, der vielleicht für Sie jetzt total banal erscheinen mag. Aber was Sie gerade gesagt haben, der Hund muss das wollen und dass wir, also natürlich, wenn ich jetzt so ganz oberflächlich, weil ich muss zugeben, ich das mit meinen Hunden wirklich noch nie gemacht habe. Wir kommen ja aus der Dummy-Arbeit und jagdlichen Arbeit, also da läuft es mit Belohnung und so weiter ja ein bisschen. Also jeder hat ja dann so für sein Fach, womit belohne ich und was mache ich und wie und was belohnt den Hund. Aber wenn ich dann so ein bisschen sehe, ah, okay, klar, wenn ich etwas konkret für mich persönlich ausgelegt habe und weiß, wie Sie jetzt gerade erwähnt hatten, zum Ende hin gehe ich dann auf jeden Fall nochmal dahin, dass ich sicher bin, okay, das wird mir der Hund, wenn er, also wenn er das anzeigt, dann weiß ich 100%, das war das. Aber der Hund muss es wollen und er, also ich kann ja nicht immer kontrollieren, also häufiger wahrscheinlich nicht, ob das jetzt gerade wirklich so richtig ist. Das heißt, ich muss ja Vertrauen daran lernen, dass mein Hund das, was er anzeigt, auch wirklich das ist, was wir trainiert haben, was wir erarbeitet haben. Und ich brauche immer die Motivation des Hundes, weil ich kann gar nicht über, also jetzt Kontrolle oder so, das funktioniert ja in diesem Sinne gar nicht. Und da würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, aus diesem Bereich, wir kommen sicher gleich noch zu anderen Sachen, aber was sind so klassische Motivator oder gibt es da wirklich etwas, was vielen Hunden dann auch als Motivation dient oder was ist so da der Gang? Was ist bei vielen Hunden echt etwas, was sie total anfeuert zu sagen, okay, immer wenn ich das in die Nase bekomme, muss ich mein Anzeigeverhalten rauskramen.
Wir haben natürlich, oder sagen wir so, Belohnung ist alles das, was der Hund als Belohnung empfindet. Und das ist einmal die erste Geschichte. Wenn wir das als Mensch als Belohnung empfinden, hast du lange, dass das der Hund als Belohnung empfindet. Das kann natürlich klassischerweise Futter sein, das kann ein Spielzeug sein. Aber bei Futter haben wir natürlich die Möglichkeit, verschiedene Qualitäten zu nehmen. Wenn wir über Dummy-Training reden, reden wir über Labrador-Retriever, da reden wir über trockenes Brot als Motivator, funktioniert auch. Würde ich mit einem Border Collie arbeiten, würde der sagen, bist du wahnsinnig, trockenes Brot, keine Chance. Das heißt, wir sind dann bei getrockneter Leber, leicht angebratene Hühnerherzen mit Kräuter, Salz, Gewürz, etc., etc., wenn man das möchte. Okay. Also nur um die Bandbreite sozusagen darzustellen. Der zweite Klassiker ist das Spielzeug. Der Hund bekommt sein Spielzeug, das er nur in der Arbeit bekommt. Er darf das tragen, er darf das zerkauen, er darf das beißen, er darf mit dem Hundeführer darum raufen, kämpfen, nachlaufen, etc., etc. Das sind so diese Klassiker. Die emotionale Beteiligung des Hundeführers, so wie es der Udo Ganzloser immer sagt, ist sozusagen die größte Belohnung für den Hund. Das ist für viele Menschen ein Problem, unter Anführungszeichen, weil ich aus mir herausgehen muss. Und das ist, wie ich immer sage, die persönlichkeitsbildende Komponente des Hundetrainers, des Hundetrainings, um einmal zu lernen, auch emotional zu werden, sich herauszugehen, sich zu freuen. Also nur ein gut, fein, brav ist natürlich eines, aber hey, super, toll, gut gemacht, du bist der beste Hund der Welt, sind natürlich Dinge, die die Hunde auch total motivieren. Das gehört sozusagen auch dazu. Dann natürlich dieses Lösen von Problemen, das Selbstvertrauen macht, das ist sozusagen auch die persönlichkeitsbildende Komponente für den Hund. Wir haben immer wieder Hunde, die sozusagen auch ein bisschen unsicher sind, die durch die Sucharbeit, durch den Erfolg, den sie generieren, einfach auch Selbstsicherheit generieren. Auch das motiviert. Und letztendlich auch das Interesse des Menschen, des Hundeführers. Also ich kenne in der Zwischenzeit einige, die sagen, ja, ich habe Fischotter gesucht, das hat sich mein Hund selbst beigebracht, weil ich habe gesucht und er hat das auch sich abgeschaut von mir. Also da sind wir letztendlich beim Do as I do. Ich suche etwas, der Hund sieht, dass ich etwas suche, interessiert sich dafür, kooperiert mit mir, sagt, hey, wenn du es suchst, suche ich das auch und wenn ich es finde, freust du dich und dann passt es. Und so bringen sie sich das sozusagen von selbst bei, wenn man möchte. Und da sind wir letztendlich an einer Arbeit. Also da sind wir, das ist das, was für mich auch den Unterschied zwischen Arbeit und Einsatz und und Sport zum Beispiel macht. Im Sport wollen wir ein bestimmtes Bild haben, schicke den Hund dorthin, er muss direkt dorthin laufen, sucht es dann, setzt sich vor, nehme ich es ab und diese Sachen alle. Und in der Arbeit ist sozusagen die Ausführung und das Bild egal. Da steht das Ergebnis im Vordergrund. Und wenn ich eine katastrophale Ausarbeitung habe und trotzdem alles gefunden habe, ist mir das in der Arbeit letztendlich auch recht. Also letztendlich muss ich individuell oder rassespezifisch einfach sagen, was motiviert den Hund? Wo ich mir mit Arbeitsrassen natürlich leichter tue, die sozusagen diesen Will to Please haben und schon, dass sie für mich etwas tun dürfen, entsprechend motiviert sind. Und es ist jetzt nicht gesagt, dass das mit anderen Rassen nicht auch geht. Aber es geht halt mit manchen Rassen leichter, weil die sozusagen leichter zu motivieren sind. Und mit anderen muss ich sozusagen den Motivator steigern, ändern, die Motivation entsprechend aufbauen, hinaufschrauben. Und das ist sozusagen wieder immer eine Gespürgeschichte, eine Gespürgeschichte. Und das macht dann letztendlich auch den guten Trainer, die gute Trainerin aus, zu erkennen, was brauche ich gerade für diesen Hund.
Sehr spannend, immer so ein bisschen fächerübergreifend, sich da auch nochmal darüber bewusst zu werden. Da könnte man ja direkt noch eine ganz andere Debatte darüber aufmachen. Aber das lassen wir an dieser Stelle, denn uns geht es ja vor allem um das Thema Geruch und Anzeige und überhaupt, wie wahnsinnig fähig diese Hundenase ist. Und ganz zu Beginn hatten Sie schon gesagt, es geht ja auch mittlerweile so ein bisschen darum zu sehen, was an, ich sag mal, Geruchsmenge so ein Hund tatsächlich in der Lage ist, auch anzuzeigen. Oh mein Gott, eben fiel das Wort Bakterien und Viren. Jetzt habe ich so im Kopf, dass wir die halt unter dem Mikroskop sehen können. Also ist so mit bloßem Auge für uns überhaupt nicht erkennbar. Und wir trotzdem scheinbar davon profitieren können, dass Hunde diese Kleinstmengen oder wer weiß, was für Kleinstmengen auch immer noch anzeigen können. Was ist da aktuell so der Kenntnisstand, wie ein Hund so kleine oder was ist da so in der Vorstellungskraft, was muss ich da aufwenden, um zu verstehen, dass es wirklich, wirklich, wirklich wenig ist, was ein Hund braucht, um zu sagen, hey, hier ist das, was du gesagt hast, das ist wichtig, dass ich dir das zeige.
Bakterien sind einmal klein, wobei wir können sie ja mit Bakterienkulturen sozusagen groß und intensiv machen. Die spannende Geschichte gerade bei Bakterien und Viren ist, dass sie verschiedene sehr nahe verwandte Arten unterscheiden können.
Krass, ja.
Das ist das, was uns als Mensch sozusagen schon mal schwerfällt. Wir haben natürlich diverse Methoden. PCR ist etwas, was in Sachen Corona ja immer in aller Munde war. Also wir können DNA vermehren, wir können DNA analysieren und finden dann die Unterschiede heraus. Und die Hunde können das auch mit der Nase. Also wir haben im Rahmen eines Projekts, wo es um Feuerbrand geht, Feuerbrand ist eine Pflanzenkrankheit, die in Obstplantagen Probleme macht, mit Bakterienkulturen gearbeitet. Und die Frage war einmal, können die Hunde diese Bakterienkulturen von leeren Nährboden sozusagen unterscheiden? Also du fährst in der Früh sozusagen in die Arbeit, überlegst dann noch, wird schon gehen, schauen wir mal, wie gut das geht. Geht dann ohne Probleme. Also das ist überhaupt kein Problem. Die nächste Stufe ist dann, wie können die das von sehr nahe verwandten Bakterienarten unterscheiden? Und mit dem Vorwissen des Vortages geht man natürlich dann schon viel lockerer hinein und sieht, okay, überhaupt kein Problem, können Bakterienarten unterscheiden. Also da sind wir bei Arten, die sehr, sehr geringe Variation haben und trotzdem können die das. Auch in dem Wissen, dass man für Sprengstoffspürhunde kalkuliert hat, also man weiß, gerade im Minensuchhundebereich hat man sehr viel geforscht, was die Geruchsentwicklung betrifft. Und sozusagen, ich habe eine vergrabene Mine und der Sprengstoff entwickelt einen gewissen Geruch, der wird durch die Erde verdünnt, der wird durchs Wasser vertragen, etc. etc. Das heißt, man kann genau berechnen, wie viel Menge dort herauskommt. Und ich weiß, wie viel Menge Luft ein Hund, wenn er einmal schnuppert, aufnimmt. Und man ist dann bei einem Molekül pro Schnupperer und die Hunde kennen das trotzdem. Natürlich sind wir da bei sehr talentierten Hunden, natürlich sind wir da bei sehr fokussierten Hunden, aber die Menge an Geruch ist sozusagen ganz, ganz gering. Lassen wir es 10 Moleküle sein, ist es trotzdem noch genau gar nichts. Jetzt haben wir zuerst gesagt, Sprengstoff ist sozusagen geruchlich vergleichsweise einfach, weil es ganz, ganz wenige Komponenten hat. Und wir gehen zum Menschen und wir gehen zum Individuum und wir haben Hunde, die jetzt Menschen individuell unterscheiden. Schon alleine das ist einmal faszinierend. Also ich nehme sterile Gase aus einer Packung, wische mir Hand und Gesicht ab, zeige das dem Hund und der Hund kann die Person entsprechend zuordnen. Mit sehr hoher Trefferwahrscheinlichkeit, da sind wir bei 90, 95% geht das. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kennen die das? Können die das nach einem Tag? Können die das nach einer Woche? Können die das nach einem Monat? Jetzt weiß man, es gibt ja Geruchsdatenbanken. Also wenn ich eine Seniorenwohnanlage habe, wo Senioren immer wieder fortgehen und nicht nach Hause finden, dann lege ich eine Geruchsdatenbank an, verschließe diese, also gebe diese Gase in ein Glas, das verschlossen ist, lagere das trocken, dunkel und zeige das den Hunden und die finden diese Senioren und das geht über Jahre. Wie ist es aber dann, wenn Gerüche sozusagen verwittern, wenn die Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Sonnenstrahlen ausgesetzt sind? Wir haben dazu mit der österreichischen und bayerischen Polizei ein Experiment durchgeführt, wo es darum ging, einmal zu überlegen, wie gut funktioniert dieses Mantrailing, wie lange können die Hunde Personen zuordnen. So haben wir Menschen Gerüche abgenommen, die sind dann bei mir im Garten gelagert gewesen. Also da sind wir nicht mehr im verschlossenen Glas, da sind wir nicht mehr im Dunkel, Trocken, keine UV-Strahlung, sondern bei mir im Garten gelagert. Das Einzige, was wir geschaut haben, ist, dass sie nicht feucht werden, damit es nicht schimmelig wird, weil das würde die Gerüche natürlich nachhaltig stören. Und haben es dann die Hunde gezeigt und das ist auch wieder, du fährst sozusagen zu einem Experiment und überlegst, nö, wie lange wird das gehen? Eine Woche wird das schon gehen. Ein Monat? Ja, schauen wir mal. Okay. Wir sind auf 64 Wochen gegangen. Das heißt, wir haben das über ein Jahr gemacht, um wirklich die Grenzen auszureizen. Nur dazu, wo es vorher eine Studie einer deutschen Kollegin gab, die Tageswochen-Monatstrails untersucht hat und gesagt hat, ich sehe keinen Unterschied mehr zwischen einem 1 Monat alten und einem 1 Wochen alten Trail, also muss es länger nach hinten gehen. Okay, wir sind länger nach hinten gegangen und die Hunde haben dann tatsächlich frische Geruchsspuren von Menschen mit 64 Wochen alten Geruchsspuren in Verbindung bringen können. Das heißt, die haben geringste Geruchsmengen und auch nur Teile von einem Muster so weit ergänzt, dass sie das nicht nur in der Laborsituation erkannt haben, sondern auch in ganz einfachen Suchen, indem man diese Gerüche im Raum versteckt hat und suchen hat lassen, auch erkannt haben. Die haben also wirklich, man hat gesehen, wie der Hund aus einer gewissen Distanz sich die Verhalten verändert, wie wir sagen, einhängen in den Geruchskegel kommt und dann den Geruch entsprechend ausarbeitet. Ich habe dann lange überlegt, welchen Fehler ich gemacht habe. Wo haben sie mich ausgetrickst? Wo haben wir sozusagen Hilfen gestellt, indem ich etwas angefasst habe und der Geruch war der gleiche und diese Sachen alle. Und jetzt, ein Jahr später, bin ich zur Überzeugung gekommen, dass ich alles richtig gemacht habe und die Hunde können das trotzdem. Also es scheint so, dass Hunde wirklich sehr, sehr geringe Geruchsmengen. Und man weiß auch aus Amerika, dass Hunde zum Beispiel menschliche Geruchsspuren von Rohrbomben abgenommen, und zwar explodierten Rohrbomben, hat man ge menschliche Geruchsspuren abgenommen und die konnten dann den Trail auffinden. Das heißt, die brauchen wirklich nur Bruchstücke von Gerüchen, geringste Geruchsmengen und können auf das große Ganze letztendlich schließen. Und das lässt mich sozusagen überlegen, wo die Grenzen der Riechfähigkeit sind. Wo sind die Grenzen? Wo geht es dann wirklich nimmer? Und letztendlich ist es so, alles, was riecht, können die Hunde suchen. Es muss nur Geruch verströmen und dann kennen die das. Und da sind wir bei geringsten Mengen, bei komplizierten Mustern. Es ist einfach unglaublich, was die mit ihrer Nase schaffen.
Wahnsinn. Und ich merke dann bei sowas immer wieder, wie wahnsinnig viel Vorstellungskraft Menschen wie Sie brauchen, um sich solche Sachen auszudenken, überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, okay, dann schauen wir mal, ob das eben über ein Jahr funktioniert oder nicht und was für Langzeitprojekte dann da auch irgendwie draus werden. Und aus diesem Grunde gibt es ja auch Organisationen, mit denen Sie ja, tätig sind, wo sie entsprechend engagiert sind oder die sie auch dann entsprechend vertreten. Das ist ja einmal zum einen die, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, die Arge Odorologie, der Verein, wo sich oder alles um das Thema Geruch, Nase, Hund dreht und sind auch entsprechend im Verein für Naturschutzhunde tätig, wo es dann um die Artenspürhunde geht. Und also ich habe ja schon eingangs gesagt, das ist so ein Thema, da könnte man ewig lang drüber sprechen, weil allein so ein Satz und es tut sich wieder was Neues auf, was wahnsinnig spannend ist und wo man gar nicht so drüber nachdenkt. Und wenn man das so mal, wir halten ja unsere Hunde immer für so selbstverständlich und was sie alles so können und was sie auch alles manchmal ignorieren sollen in unserer Menschenwelt mit ihrer Nase, was sie so alles könnten, da tun sich einfach so Welten auf. Und ich glaube, das war jetzt hier so mal ein ganz, ganz kurzer Abriss, ganz, ganz kurzer Ausflug in diese sehr, sehr faszinierende Welt. Und umso spannender, dass es Menschen wie Sie gibt, die sich da so völlig reinhängen und einfach mehr wissen wollen, mehr wissen wollen, mehr wissen wollen und da auch ganz viel tun, dass wir alle daran teilhaben können, dort mehr zu wissen. Die Vereinstätigkeiten und die Organisationen, die ja auch entsprechend als Informationsquelle für Hundehalter auch dienen und für alle, die interessiert sind, die verlinken wir selbstverständlich unter dem Podcast, dass hier auch die Möglichkeit besteht, sich da noch weiter mit zu befassen. Und hier gibt es auch ganz viele Webinare, die man auch noch von Ihnen schon sehen kann. Auch schon ganz viel mit im Hundekongress mit dabei gewesen. Den verlinken wir gleich auch noch mal mit unten drunter. Da gibt es ja auch die Themen noch mal zum Anschauen und Mitmachen. Und in diesem Sinne sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr spannend. Und ja, ich hoffe auf unser Webinar im Januar. Da gibt es dann auch noch mal ein bisschen was Spannendes und ein bisschen was mehr. Und in diesem Sinne sage ich erstmal ganz herzlichen Dank noch einmal für die Zeit. Und heute steht wahrscheinlich noch irgendwas mit Hund und Nase und Training an, oder?
Genau, jetzt geht es dann in den Lineup. Wir müssen einmal testen, wie gut der Hund verschiedene Kräuter auseinanderkennt. Also es geht genau dort weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, hat Spaß gemacht, und gerne später mal mehr.
Vielen Dank. Schönen Tag. Dankeschön.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.